Quellen nach ausgemerzt wurden. Es ist fast unbeliebt, so eine Aktion ohne Banken durchführen zu wollen, jedenfalls seitens der Banken. Und wie gesagt, dritten Punkt, das sind Beweissicherung Urheberrechte. Wir haben ein bisschen was zu tun mit Verlagen, mit Autorenrechten. Das heißt, irgendjemand kommt und sagt, verlegt sie mir bitte elektronisch vor das Buch oder bezeugte Dokumente. Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, es tut mir ganz schrecklich leid, aber in dem Augenblick, wo ich ihm das gegeben habe, zwei Monate später hat sich jemand anders mit demselben Ding breit gemacht und Geschichte erzählt, verdient jetzt einen Haufen Schmotten, ich sehe aus, als wäre ich der Schmarotzer. Das ist aber eigentlich anders. Können Sie bitte sicherstellen, dass bevor wir das jetzt irgendwie veröffentlichen, ich den Nachweis habe, dass ich das die älteren Rechte dran habe. Dasselbe Problem tritt auf im Bereich des Patentwesens, wo es um die Zeit geht. Und Zeitstempel geht, wer hat es erst was veröffentlicht. Das heißt, Sie brauchen an der Stelle die Möglichkeit, ein elektronisches Dokument oder einen Gedankengang, der in irgendeiner Form festgelegt ist, in einem Zeitstempel so zu versehen, dass Sie hinterher auch noch auf die nächsten 100 Jahre vor Gericht sich prügeln können. Das sind ungefähr die 70 Jahre, sind die Laufzeiten von Urheberrechtsgeschichten, noch 30 Jahre plus minus, je nachdem, wie lang die Gerichtslaufzeiten sind und die Anlaufzeiten. Das ist ungefähr das, was interessiert oder wo das Ganze herkommt. Und dafür, dass man jetzt kurz zusammenfassen kann, was soll ein solches Logfile tun? Die erste Geschichte ist, alles was in dem Logfile drin steht, sollte nicht auslieferbar sein. Das ist meistens damit vielleicht zu regeln. Das zweite ist, es soll nur möglich sein, anzuwenden. Das heißt, nicht möglich zu verändern. Also Datensätze, die älter sind, sollen einfach unverändert bleiben. Und es muss so geregelt sein, dass diese Datensätze immer unverändert bleiben. Egal was passiert. Wenn ich in irgendeiner Form eine Lösung hätte, die das ermöglicht, bin ich in der Lage, einfach den aktuellen Daten und Uhrzeit, Ausgabe von Date, zu nehmen und mit reinzuschreiben in das Logfile. Und hat einen Zeitstempel, weil ich kann es nicht nachdenken, kann ich ihn ändern. Im Prinzip den Platz. Das ganze andere Problem ist, so ein Ding lang. Und es muss also möglich sein, sich einen Teil rausschneiden zu können und zu sagen, also zwischen dem Punkt im Logfile, wo ich mir sicher bin, dass das alles in Ordnung ist, möchte ich prüfen, ob alles in der Mitte auch noch in Ordnung ist. Es muss also irgendwie stückweise prüfbar sein. Ansonsten wird das Ganze unhaltlich. Und natürlich die entsprechenden Geschichten mit denen. Ja, aber die ganze Geschichte, wenn Sie also den URL abschreiben wollen oder sowas, und da hat die www.jena.de Mitarbeiter als Vorträge, finden sich die gesamten Folien nochmal. Die Idee ist eigentlich ganz primitiv zum Durchsetzen, weil mit einem sogenannten fortlaufenden Hash. Angenommen, der Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Gefühlgrad des Logfiles hat einen bestimmten Wert, Hashwert, irgendwas, Abschluss. Und ich füge neue Daten an, dann nehme ich den alten Hashwert, nehme die neu angefügten Daten, hashe es zusammen, hashe es eine Art Prüfsumme und dann bekomme eine neue Prüfsumme raus, die hänge ich hinten wieder. Das hat den Vorteil, wenn ich also einen größeren Satz Daten habe, kann ich natürlich ab einem bestimmten Wert sagen, ab hier möchte ich es glauben, bis dahin glaube ich es auch nicht, könnte weiter nach dem Prüfsumme berechnen, ob das alles in sich funktioniert. Ganz primitiv. Und jetzt kommt es um die Zeitstempel. Natürlich ist es möglich hinzugehen, und stellt sich das vor, 50 Jahre später, vor Gericht stehen zwei Parteien, das ist überhaupt kein Problem mehr, Hashwert rückwärts zu rechnen oder sowas, was man bis heute versucht, das möglichst zu vermeiden. Also Verfahren zu finden, die das sehr schwierig machen. Und da stellt sich einer hin und sagt, ja, überhaupt kein Problem, also ich habe folgenden Logfile-Auszug und mein Gegner hat den Logfile-Auszug, die sind beide vollständig in sich konsistent, ich sehe nur vollständig anders aus. Das macht natürlich Schwierigkeiten. Abgesehen davon könnte ja jemand kommen und sagen, ich habe also den Teil Logfile-Auszug, da stehen zwar alle Daten drin, aber ich habe selbst dazu. Ich hatte das irgendwie selbst fortgeschrieben, das kann man heute schon machen, nimmt sich dort einen Zustand her, trägt noch ein paar Daten an, die Rechnung, den Hashwert ausrechnen, das geht ganz fix. Erfindet einfach ein paar Aktionen, kommt ein ganz anderes Logfile raus. Die Frage ist natürlich, welches ist korrekt und vor allen Dingen, wie bekomme ich raus, ob das Logfile zu einer bestimmten Zeit bereits existiert hat. Da kommen und den Kalb und sagt, ja, ich war Kalb auch im Gärverlicht als du, du hast das erst nach 2 Wochen erzeugt. Und das ist 2 Wochen nach meiner Aktion erzeugt, das ist zwar alles schon ein paar Jahre her, aber diese 6 Wochen hast du erfunden. Das ist gar nicht zu dem Zeitpunkt gewesen, das ist früher gewesen. Und dafür gibt es die Möglichkeit, einen Nebenbruch zu machen. Das heißt, man nimmt die Hashwerte und trägt die irgendwo ein. Beispielsweise im Linux-Magazin und im Impressum stehen sie drin. Am so und so vielen hat die Redaktion des Linux-Magazins sich den aktuellen Stand des ewigen Lockdowns angeguckt und abgeguckt. Wenn ich jetzt also irgendwie nachweisen will, dass ich korrektes Logfile habe, schnappe ich einfach ein paar Ausgaben des Linux-Magazins. Die haben einen Alter, das kann man ganz physikalisch nachprüfen, und drauf guckt, was im Impressum steht. Abgesehen davon nehme ich mir regelmäßig eine Sammlung meiner Hashwerte und schaffe die zum Notar. Das kostet irgendwas, glaube ich, bei 20 Mark im Mindestgebühr. Eine sogenannte Tatsachenfeststellung. Der Notar kriegt eine Liste mit einem Haufen Hashwerten und steht, er muss bestätigen, dass ihm die Liste an uns gut vorgelegt wird. Keinerlei Informationen für den Notar, denn Notar bestätigt einfach die Tatsache, dass er das vorliegt. Das ist auch eine schöne Geschichte, dann steht nämlich diese ganze Sache genau so in der Buchungsrolle drin beim Notar und das ist vor Gericht prima verwertbar. Wenn jemand jetzt angreifen will, müsst ihr einen Teil dieses Logfiles neu erzeugen, neue Werte einbauen, die dann hinten wieder zum richtigen Ergebnisse kommen, das nimmt einen bestimmten Wert her, sagt hier stell dich an. Und hier hinten möchte ich wieder denselben Wert erreichen und muss jetzt einfach dazwischen so viel erfinden, dass meine Daten mit dazwischen kommen und dass ich hinten wirklich wieder denselben Wert rausbekomme. Das ist möglicherweise machbar. Aber das Problem ist, dass er beim Angriff nicht weiß, welche Zeitpunkte, Medienbrüche die gegnerische Partei vorlegen wird. Und wenn er Pech hat, verfügt die gegnerische Partei über einen Wert, der genau in diesem Bereich drin liegt, den er gefälscht hat, und damit ist feststellbar, welcher ist. Natürlich ist es ihm bestätigt. Deswegen hat das deutsche Patentgesetz sowas ein, und die drucken das einfach in diese Patentschrift im Briefwechsel, haben sie mal eine Weile gemacht, das war sehr lustig, haben sie auf jeden Briefwechsel unser Zeichen da oben immer noch aktuell wäre das ja des Doktors eingetragen. Das heißt, die haben den gesamten Brief die Sorgfalt versehen, das ist natürlich eine Geschichte, da können Sie eingreifen, wo Sie wollen, da ist halt unnütz. Aber die Leute tatsächlich einsetzen beim deutschen Patent, hat das eben gemacht, sind elektronische Patente einzufordern. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Sie eine Word-Datei hinschicken oder was weiß ich. Und dann Hash-Pulver eingetragen und dann haben Sie Zeitstempel beim Patentamt. Coole Geschichte. Und Ockham's Razor ist ganz einfach, wenn Sie also jetzt einen Angriff haben, dann muss also sehr viel Zeug erfunden werden, um es überhaupt an der Mannschaft zu greifen. Das ist also nicht möglich, um 3-4 Werten Daten zu verändern und hinten die korrekten Nutzungen zu bekommen. Dann müssen sie eine ganze Menge mehr dazu tun. Und wenn ihr jetzt also feststellen, dass ein Logfile so jeden Tag 3-4 Einträge hat und in dem fraglichen Zeitraum der eine Logfile vorlegt, das hat auch 3-4 Einträge pro Tag, der andere legt ein Logfile vor, das hat 20.000 Einträge pro Tag, dann mögen die zwar beide von einem sachlichen Stand korrekt sein, also von dem, was wirklich physisch nachprüfbar ist, aber dann kann trotzdem zwei sein, wenn man weiß, den ursprünglichen Zustand geht, nämlich dass der Richter eins sagt. Also selbst guten Willens glaube ich Ihnen nicht, dass die 20.000 Einträge so plötzlich mal aufgetreten sind. Es gibt eine einfache Erklärung dafür, das heißt, es ist Ihnen zu begründen. So sieht das zum Beispiel aus, es ist nicht an einen einzigen Hash gebunden, man kann mehrere Hashes nehmen, das hat den Vorteil, dass der entsprechenden eingefunden werden, mal ein andere dazu nehmen kann. Dass auch solche Kleinigkeiten wie CRC dabei stehen, ist nicht einfach nur des Spaßes wegen, sondern gestattet ist mit relativ kleinen Geräten, wie einem Palm oder so, Teil des Logfiles nachzuprüfen, weil die entsprechenden Kontrollprobleme mal erreicht sind. Dass die Länge dabei steht und ein laufender Zähler dabei steht, hat das damit zu tun, dass man das selbst ohne Rechner machen kann. Man kann natürlich die Zeichen zählen prüfen, ob das konsistent ist. Ja, der vermisst dann aktuell Funktion. Übrigens ist das auch wieder ein Medienbruch. Ne? Also für den Fall, dass irgendjemand dann sagt, ich habe hier also noch einen. Wenn ich Urheberrechte sichern will, das ist der einfachste Fall, den haben wir im Verlag relativ häufig, der Kunde kommt und liefert irgendwelche obskuren Dokumente aller Art an und sagt, daraus möchte ich kein Buch gemacht haben. Das hat ein legitimes Interesse. Dann nehmen wir das, bringt das alles auf eine CD. Wir bilden einen Hashwert über den kompletten binären Datenbestand der CD. Und tragen diesen Hashwert ein. Im Logfile. Dann gibt es einen Brief, da steht drin, hier aktueller Logfile, so und so. Und die CD natürlich den Empfang. Kann man also nachprüfen, zu welchem Zeitpunkt das hängen kann. Und man hat immer noch den Originaldatenbestand, das ist eigentlich nicht gemacht werden. Was auch interessant ist, sind die Feststellungen, wo es auch zum Einsatz kommt, sind die Feststellungen, wer hat wann was wem gestattet, elektronisch, und warum durfte der das? Das wird alles nicht auf Papierkram gemacht, es gibt eine Anwendung im medizinischen Sektor. Eine Firma stellt medizinische Geräte, oder besser gesagt Ausrüstung für Labors und größere Einrichtungen her. Und dort haben wir das Problem Fernwartung. Eigentlich dürfen die nicht fernwarten, weil sie ja damit Zugriff auf Patientendaten haben und demzufolge das eigentlich gar nicht wissen dürfen. Das heißt, sie dürfen gar nicht fernwarten, weil das genau gegen das Gesetz ist. Andererseits ist natürlich auch unterlassene Hilfeleistung nicht zu fernwarten. Und üblicherweise tritt dort das Problem auf, dass man da nicht hingehen kann und sagen kann, ja, wenn das kaputt ist, schicken Sie uns bitte in dreifacher Ausfertigung ein Briefchen, in dem drin steht, dass Sie jetzt die Fernwartung bitten und der erfüllt die auch rechtlich verweisen zum Beispiel zum Kram und wir schicken Ihnen zurück, dass Monteur so und so vorbeikommen wird, beziehungsweise Fernwartung nicht, das dauert nicht eine Woche und das ist nicht mehr gerade nicht akzeptabel. Üblicherweise tritt der Fehler irgendwann noch Abschluss auf, Freitag ist nicht. Und dann ist irgendein Monteur schon zu Hause, beziehungsweise irgendeiner von den Technikern, und der wird zu Hause alarmiert, dann meldet sich die Firma ein und versucht über seinen Firmenzugang jetzt Fernwartung vorzumachen. Die Frage ist dabei, was passiert in dem Augenblick mit der rechtlichen Situation, durfte der das, wer hat das freigegeben, wer hat das gestattet, dann treten wir die Fragen auf, durfte der das zu dem Zeitpunkt noch, was hat er gemacht? Regressansprüche, es ist also ein Fall, die ganze Geschichte wurde natürlich auch dann implementiert, nachdem es einen Unfall gegeben hat. Da hat er nämlich irgendeiner bei der Fernwartung ganz normal seine Arbeit getan und nächsten Tag ging die Maschine nicht mehr. Und es war nicht möglich festzustellen, ob der Techniker einen Fehler gemacht hat oder ob der Arzt danach einen Fehler gemacht hat. Und es war auch nicht mehr festzustellen, wer ihn geschadet hat, auf diesen Server draufzugehen. Üblicherweise funktioniert das in dem System im Callback-Verfahren und da muss also jemand ein Modem-Leiter reinstecken, der üblicherweise nicht angesteckt ist und da muss dann auch jemand ein Passwort eingeben, dass das auch funktioniert. Aber wie das eben in großen Universitätskliniken so ist, da hängt eben das Passwort für den Fernwartungszugang am Modem, das ist ein Geldzettel. Was wir an der Stelle gemacht hatten als Firma war hinzugehen und das Passwort zu beseitigen, das alles über biometrische Verfahren, also biometrische Passwortgenerierung zu machen. Das heißt, jeder Arzt, die Schwester wird eingeladen, wir wissen ganz immer, wer es gewesen ist, der die Freigabe erteilt hat. Er kann Freigaben für bestimmte Zeiträume geben. Man kann zum Beispiel sagen, typischer Fall, Sie haben 60 Minuten Zeit, das System fernzuwarten, dabei können Sie guten so oft Sie wollen. Nach 60 Minuten wird er haben. Und ich gehe jetzt nach Hause. Genau dasselbe Problem wird auch dort auf, was passiert, wenn Sie an Passwort denken mit Leuten, die sich dort einwählen wollen und gekündigt haben in der Firma. Techniker. 5 Jahre lang Fernwartung in allen möglichen Kliniken gemacht. Zugriff auf alle Datenbestände, die man sich nur wünschen kann. Und dann gekündigt. Ja, was ist mit dem Fernwartungszugang? Sie können nicht hingehen bei einem von den Passwortländern. Also wir haben auch die Techniker biometrisch erfasst und freigeschaltet, das heißt, die Personalabteilung kann sagen, die sind genau nicht mehr. Und dann kommt er nirgends mehr drauf. Auf dieselbe Art und Weise wird auch ein komplettes Protokoll mitgeführt, was hat er dort getan, alle Kommandos, alle Ausgaben. Die Ausgaben werden separat abgespeichert, das ist uninteressant, aber die Kommandos, die er eingegeben hat, werden ewig noch mitgeführt. Und was kommt, dass es dann auch wirklich gewesen ist. Dabei kommt auch der Effekt dazu, dass wir keinen Weg im Buch haben dürfen, weil wir uns den noch nicht leisten können. Also wird über die Kundenmaschinen ein Verteilungsverfall gemacht. Sobald zwei Maschinen irgendeinen Kontakt haben, kommt gerade bei den Eischwerten aus. Es gibt eine derartige Verrohrung, das ist ein verrohrendes Netz, das man nicht angreifen kann. Das ist wirklich Spaß. Ja, Zeitpunkt der Auftragserfüllung. Wann ist was gewesen? Sehr beliebt ist das bei den vorhin gesagt CA-Stellen. Bei den CA-Stellen, die also sagen, dass ein Kapital und dann der Unterlag wird und kann dann und dann das gemacht, das ist noch ein elektronischer Vorgang da jetzt mal anzulegen. Wäre als totaler Oberschild, benutzen das auch dafür. Und es gibt die Anwendung des elektronischen Geldes. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet und muss jetzt erstmal fragen, ob das verstanden wurde. Lass mich mal melden, muss ich vorher noch machen.
Das ist eine gemacht.
Das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Gesucht ist ein Geld. Dieses Geld, was ich jetzt vorstellen will, ist anonym. In einem bestimmten Sinne. Es ist vorausbezahlt. Und das ist falsch. Wenn ich überall Postbit stehe, aber ich habe so viel mit Postbit geschrieben in den letzten Tagen. Also ersetze sie überall, wo Pre steht, Post. Gedanklich. Und wenn du likes button S, sprich Pre. Ja, das kommt noch dazu. Also aufpassen, wir brauchen anfangen. Also kann man regular exposure, das ist es ja nicht. Es gibt also Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Zum einen muss das ganze System zuverlässig sein. Es ist äußerst fatal, wenn Geld weg ist. Das führt zu schweren Akzeptanzproblemen. Zum anderen ist es sehr sinnvoll, ein übertragbares Geld zu haben. Die üblichen elektronischen Cash-Verfahren, die wir heute haben und die wir uns anbieten können, scheitern daran, dass der Opa seinen Enkel kein Taschengeld geben kann. Auch dies ist ein Killer-Argument für Akzeptanz. Es muss also echt möglich sein, dass jemand einfach so. Dabei, bei Übertragbarkeit fällt natürlich auch rein, Geld nicht teilbar sein. Wenn der Opa nur 50 Markschein in der Tasche hat und dem entsprechenden Enkel dann mal 10 Mark Taschengeld geben möchte, dann muss er nicht darauf angewiesen sein, ihm voll 50 Markschein zu geben. Auch das ist eine Frage des Akzeptanzproblems. Dann wäre es schön, wenn die ganze Sache in einer Form sicher ist. Auch das beeinflusst die Akzeptanz erheblich. Das Geld, was den 38 verschiedenen Ausfertigungen zum selben Wert und zum selben Zoll und dann hinterher beim Einlösen wirklich große Probleme macht, das macht keinen Sinn. Anonymität dahingehend, wer hat gerade das Geld, von wo kommt es. Das heißt, ich möchte beim Transfer nicht wissen, mit wem wir das zu tun haben. Ich muss das Gegenüber nicht kennen, ich muss den Absender nicht kennen, weil sich praktische Erfahrung im elektronischen Handel zeigt, dass anonyme Möglichkeiten einzukaufen zu besseren Umsatzergebnissen führt. Das ist etwas, was die Bayerische Landesregierung noch lernen muss, weil die gerade wieder versuchen, nicht nur die Bayerische Landesregierung zu geben, können die auch schon wieder damit an, dass Anonymität aufgerufen werden muss, um den E-Commerce zu verhindern. Und dann, und jetzt kommt die Bedeutung des Regional Exposure Center davor, wenn das Ganze Postbet ist, das heißt, ich erzeuge Geld, gebe es aus und erst wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich will mal wirklich was dafür sehen, dann muss ich es bezahlen. Hinterher bezahlen. Tot. Das ist für mich extrem wichtig, dass es eine lange Umlaufzeit ist. Bei Prepaid sieht das anders aus. Bei Prepaid möchte ich kurze Umlaufzeiten haben, weil ich vorher alles bezahlt. Das bezahle es, kriege irgendwelche Geldstücke in die Hand, muss ich zusehen, dass ich wirklich schnell wieder loswerde, weil ich ansonsten Geld nicht habe. Bei Postbit ist genau das. Jeder ist daran interessiert, der möglichst lange Umlauf zu können. Da gibt es einige psychologische Effekte dabei. Wenn jemand Münzen von verschiedenen Leuten hat, die das hinterher bezahlen müssen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Geld fremder Leute ausgibt oder selbst Neues erzeugt? Er wird in jedem Fall dafür sorgen, dass das Geld fremder Leute möglichst schnell wieder von ihm ausgegeben wird. Er wird nie auf den Gedanken kommen, ich habe da noch Geld, das hebe ich auf, weil habe ich Ansprüche gegen irgendjemanden, den ich nicht kenne, und erzeuge selbst nochmal Geld, damit jemand Ansprüche gegen mich hat. Also von der Psychologie her ganz einfach so, dass die lange Umlaufzeit daherkommt, dass also vorzugsweise dafür gesorgt wird, ich kann Geld ausgeben, das geht einfacher, als das Geld zurückzubringen, als richtig in der Allgemeinheit und so weiter. Also weiter geht, lange. Umlaufzeiten in dem System wurden von Fachleuten mal beurteilt, also Fachleuten in dem Sinne der Deutschen Bundesbank, und die meinten dann irgendwie, dass Umlaufzeiten in Höhe von, im Durchschnitt Umlaufzeiten in Höhe von 2 Jahren durchaus realistisch. Im Endeffekt in 2 Jahren wird die zinslose Kredite immer ins Netz gehen. Bankenunabhängig heißt, wenn ich das Geld selbst erzeugen kann, brauche ich kein Geld dafür ausgeben, dass ich Geld habe. Das führt dazu, dass dieses Geld mein Realgeldkonto nicht belastet. Das ist also auch sehr praktisch zu machen. Und ich gehe jetzt einkaufen, dass die Kreditkarte auch kostet. Ich gehe einkaufen, ich habe noch genauso viel Geld auf dem Konto hinterher. Irgendwann kommt die kalte Dusche. Da spielt die lange Umlaufzeit wieder rein. Je länger die Umlaufzeit, desto später kommt die kalte Dusche. Kreditkarten haben eine Umlaufzeit von einem halben Monat. Und dann ist es noch ganz, ganz wichtig, dass die Geldflüsse final sind. Daran habe ich lange nicht gedacht, bis mir irgendjemand vom Deutschen Sportwettenverband mal ganz klar erzählt hat, dass finale, dass elektronisches Geld nicht einsetzbar ist im Wettgeschäft, im Online-Wettgeschäft, weil sie ein finales Geldprotokoll brauchen. Das heißt, Geld, wenn ich bezahlt habe, ist das Geld weg, ich kann es nicht nochmal ausgeben, egal was passiert. Und es ist auf jeden Fall egal, was passiert, beim Empfänger angekommen. Weil Wettgeschäft ist ganz, eine ganz einfache Regel. Geld gegen Wettschein. In dem Augenblick, wo Sie einen Wettschein haben, weil Wettscheine sind, also Wetten sind Glücksspiel. Glücksspiel ist nach allgemeinem Verständnis, also allgemeinem zivil- und handelsrechtlichen Verständnis, sittenwidrig. Das heißt, derjenige, der ein Glücksspiel betreibt, hat keinen Anspruch auf Bezahlung durch Zivilprozesse. Das heißt, wenn er das Geld nicht kriegt, in dem Augenblick, wo er den Wettschein ausgibt, hat er keinen rechtlichen Anspruch, das Geld nach dem Grenzprozess. Das muss man wissen. Wenn man den Leuten was verkaufen will. Natürlich nur. Im Übrigen, Wettgeschäft ist noch eine andere interessante Geschichte, um auf Ross Anderson zurückzukommen, der da vorhin war. Ross Anderson schrieb vor einer Woche oder so, vor einem Monat oder so, auf irgendeiner Mailingliste, sie hätten versucht, auf mathematischen Wege Glücksspiele zu untersuchen. Und das Projekt hätte also mehrere Monate Vorlaufzeit gehabt und sie hätten also am Anfang extrem Schwierigkeiten gehabt, weil es im akademischen Umfeld, wo sie versucht haben, Leute zu finden, die an Glücksspielen beteiligt einfach niemand gegeben hat, die so dumm war, sich an Glücksspielen zu beteiligen. In dem speziellen Fall ging es um Lotto, aber das hat auch nicht gefunden, zu funktionieren. Also sie hatten also durchaus extreme Schwierigkeiten, Probanden zu finden. Ist durchaus interessant. Also das sind die Anforderungen, die man so etwa stellen kann. Es gibt einige Anforderungen, die hier nicht drauf sind, weil sie nicht erfüllt werden können, wie zum Beispiel die Offline-Wirklichkeit. Das heißt, ich kann das als Wirtschaftler freie Straße machen, wo ich keinen Netzanschluss habe, weil inzwischen ist es auch nicht mehr so schlimm. Ne? Ich habe dann so Nokia 900, 9110 und so ein Zeug haben und dann einschalten, Geld wechseln, erledigt. Netzverbindung ist da. Und glücklicherweise sind sehr fähige Kryptografen bei Nokia eingestellt worden, Holger Ralf zum Beispiel, hier aus Dillmann. Einfach absolut fähige Koryphäe und was weiß ich nicht alles, aber unfähig, sich selbst zu vermarkten, eben typisch Universität. Und unflexibel bis zum Gehtnicht mehr. Das führt dazu, er hat seine übliche Zwei-Jahres-Stelle an der Uni läuft aus. Er guckt an, was er machen will, bekommt ein Angebot, weil Nokia ist ja nicht blöd, kriegt was mit, dass er da weiter. Fragt ihn, sag mal lieber Holger, willst du nicht bei uns anfangen? Klar. Ja, es geht um das und das, dann hat er was erzählt. Ja, prima, auch sehr schön. Und dann, ja, wir würden also dann in Frankfurt am Main ein entsprechendes Forschungszentrum gründen und da könntest du dann auch da anfangen. Sagt Holger dann am Telefon, nee, also Frankfurt ist mir zu weit. Nee, das ist zu weit. Worauf Nokia das Forschungszentrum Erfurt gegründet hat. Ich weiß nicht, ob Holger wusste, was er da getan hat. Es war auf jeden Fall witzig, als wir mit dem Wirtschaftsminister Schuster mal drüber gesprochen haben. Der hat sich mal eingeschickt. Weil es gibt einfach Aktionen, wo selbst die entsprechenden Ministerien dastehen und sagen, warum passiert uns das gerade? Also gucken wir auf die Art der Fähigkeit morgen. Der Herr Moritz sagt, wenn ich eine lange Laufzeit haben möchte, dann darf ich nicht hingehen und anfangen, den Weg eines einzelnen Geldstückes preisen zu wollen, also nachzuvollziehen, wer hat das Band innerhalb gehabt, weil das behindert eine lange Laufzeit. Je länger das Geldstück wird, oder besser gesagt, je länger die Geschichte eines Geldstücks wird, desto unangenehmer wird es, bis es zu Kunden mitzuführen. Das zweite ist, die Abkehr von schnellem Rücklauf, das ist der Unterschied zwischen Prepaid. Und was er sagt, ist, alles was ich brauche, ist ein Medium, das ist das, wo er im Endeffekt drauf gekommen ist, an das ich nur anhängen kann und das ich öffentlich recherchieren kann. Das genau die Eigenschaften des ewigen Vortrags. Alles, was er dabei baut, ist hinterher zu sagen, ich habe eine Münze. Eine Münze besteht aus einem Klartextstück, in dem steht drinnen, was ist das für eine Münze, wann ist sie erzeugt worden, wer hat sie erzeugt, also wer haftet dafür. Wie viel ist sie wert? In der entsprechenden Einheit. In dem typischen Fall habe ich hier aufgemacht. Und jetzt muss ich noch irgendwie die Eigentümer zugehörig machen. Das geht dadurch, dass ich diese Münze einfach verschlüssel, symmetrisch, mit irgendeinem Algorithmus. Witzigerweise sind symmetrische Kryptoalgorithmen in der Lage, die Verschlüsselung so zu bauen, dass wenn man den Klartext und das Chiffrat kennt, immer noch nicht den Schlüssel bestimmen kann. Nur ein Plaintext-Angriff, wie das so schön heißt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das verschlüsselt habe, kann derjenige, der weiß, mit welchem Passwort das verschlüsselt wurde, sagen, ich bin Eigentümer der Münze. Der es nicht weiß, ist nicht Eigentümer der Münze. Ist das klar? Das ist der wesentliche Punkt. Dann man nehme einen Klartext, da steht drin, was das ist, etwas verschlüsselt ist und wer die Zuordnung zwischen beiden vorführen kann, das ist derjenige, der auch dem auch die Münze gehört. Unglücklicherweise gibt es ein Problem dabei. In dem Augenblick, wo er den Nachweis bringt, dass er der Eigentümer der Münze ist, weiß es jeder. Das heißt, wenn er jetzt hingeht und sagt, also diese Münze ist mit dem Passwort Mama verschlüsselt, dann kann jeder sagen, ich bin Eigentümer der Münze, weil ich weiß es nicht. Ein wenig problematisch, aber nicht so. Ich muss ein bisschen aufpassen, oder? So, was kann man damit machen? Man kann eine Münze erstellen. Ich sage, ich erzeuge Geld. Dazu erzeuge ich den entsprechenden String, da steht drinnen, dies ist ein Geldstück über 235 Mark und 70 Pfennig. Und das ist von mir ausgestellt, und den mag ich ja schon erwähnt, das ist so und so viel. Und ich signiere das Ganze und verschlüssle es, dann wird den Schlüssel zu veröffentlichen, verschlüssel ich auch noch das Schiff rein. Das heißt, ich trage den Wert ein, das verschlüssel und eine Signatur drüber. ob man nun das kryptische Teil, das verkryptete Teil mit reinnimmt oder nicht mit reinnimmt, ist aber egal, das macht keinen Unterschied. Man könnte auch nur das X signieren. Wenn ich jetzt die Münze von einem Nutzer zu einem anderen übertragen will, erzähle ich das Passwort. Den Schlüssel. Und jetzt muss der seine eigenen Zeichen sichern. Das war möglichst schnell. Und dadurch, das macht er dadurch, indem er dieses Stück neu verbindet mit einem anderen Passwort und im Logfall einträgt, Münze, um die es ging, das alte Passwort und gleichzeitig verschlüsselt mit dem neuen Passwort. Das heißt, das alte Passwort wird offengelegt und er kann prüfen, stimmt, es war ein korrekter Eintrag. Und das ist der neue verschlüsselte Wert und derjenige, der das Passwort jetzt mit dem neuen verschlüsselten Wert kennt, der neue Eintrag. Da steht nicht drin, wer sie genommen hat, da steht nicht drin, wohin und was passiert noch alles. Das ist der ganz einfache Trick der Fall. Es wird das eine Passwort veröffentlicht und eine neue Verschlüsselung. Wenn ich jetzt Geld einlösen will, das ist das, was üblicherweise dann irgendwann mal passiert, unerkundlicherweise, dann kann man hingehen und sagen, okay, ich ziehe genau dasselbe Spiel durch. Ich erzähle demjenigen, von dem ich das Geld haben will, das Passwort, darauf sieht er, ich habe einen Anspruch auf diese Münze. Und da er als Aussteller, der ursprünglich geschrieben hat, ich habe diese Münze erzeugt, hat er mit seinen Zukunft bestätigt, dass der muss dann eben zahlen. Ne? So ist das. Und das Problem dabei besteht darin, dass es niemanden gibt, der mir das garantiert. Wir haben eine Münze, da steht drauf, die ist von Robert Socher, oder besser gesagt, da kommt jemand und sagt, ich hätte gerne bei Ihnen bezahlt. Und ich könnte Ihnen anbieten, ich habe hier eine Münze, die ursprünglich mal von Robert Socher ausgestellt wurde. Würden Sie mir abnehmen. Das gibt Leute, die schütteln den Kopf, die mögen ihn nicht. Das ist also dann im Endeffekt so ein bisschen das Spiel, mag ich den oder mag ich den nicht? Danach richtet sich dann die virtuelle Finanzkraft an, also solche Münzen können dann also Leute, die nicht besonders gemocht werden, haben dann eben sehr gute Umlaufzeiten. Das kann durchaus sein, dass ein Felix von Leiter durch noch längere Umlaufzeiten hat als ein Robert Socher, das wäre dann also mal zu prüfen, das wäre dann nur gewünscht. Das heißt, solche Unternehmen wie Kreditreform oder sowas können die Bonität einfach an Umlaufzeiten ziehen. Öffentlich nachschaubare Daten, braucht nicht mal Kreditreform dafür. Das heißt, diese Organisation braucht nicht auch schon. Aber anderes Problem. Das Problem ist, dass ich jetzt eine Münze habe für 231 Mark und 70 Pfennig und einen Betrag bezahlt über 13 Mark. Das wäre natürlich äußerst dämlich von mir, die komplette Münze der Kunden zu erzählen und darauf zu hoffen, dass der mir Wechselgeld gibt. Also gehe ich hin und lege eine Münze in einen Betrag von 13 Mark und nehme das Geld. Ich gebe ihm wirklich nur genau 13 Mark. Macht sich bloß so praktisch. Das geht einfach dadurch, dass ich zwei neue Münzen erzeuge, die in der Summe genau die alte ergeben. Und dann die alte Münze invalidiere, indem ich das Passwort verrate. Und die beiden neuen Münzen im Kopf allein packe. Mit einem Schlag. Dem Augenblick ist die alte Münze ungültig, was ich ja öffentlich bekannt. Und es existieren zwei neue Münzen und jeder kann nachprüfen, dass die Summe stimmt. Wenn die Summe nicht stimmt, wird einem nicht mehr das Geld abnehmen. Das liegt also an einem selbst, ob ein korrekter Eintrag funktioniert. Andererseits ist es so, dass auf die Art und Weise das Geld natürlich beliebig dann zerschüttelt wird. Das macht keinen großen Sinn. Das heißt, ich bin auch in der Lage, Münzen wieder zusammenzufügen. Ich mache das ganze Ding nur umgekehrt, nehme zwei Münzen, sage, oh, und erzeugt eine neue Münze, die hat eben eine Summe mehr. Das führt dann zu solchen verwirrenden Situationen, dass man als Anwender, der jetzt Geld entgegennehmen soll, vor die Entscheidung gestellt wird, eine Münze zu nehmen, die zu 20% von Robert Socher und zu 35% von Felix von Leitner bezahlt wird. Und man danach schätzen muss, ob einem das Risiko wert ist. Es gibt Leute, die nehmen die Münze. Ich kenne einen. Einer der Münzer auf jeden Fall nehmen würde, wäre Jonas Osten. Der weiß, wer zusammen Geld kommt. Aber jetzt nochmal die ganze Geschichte ein wenig vom Ablauf her dargestellt. Der linken Seite ist die Sorgfalt, das heißt, die werden hier drinnen stehen und die einzelnen Aktionen, die jeder macht. Am Anfang wird eine Münze erzeugt, das heißt, das ist erstmal natürlich Public Key Infrastruktur, das ist absolute Voraussetzung dafür, dafür machen wir ja IEMC noch. Und jetzt eine solche Münze erzeugt, das heißt, man erzeugt ein Signatur, man erzeugt die Münze als das beschlüsselte Stück und man erzeugt den normalen Streifen, mit dem drauf, was das eigentlich bedeutet. Das Passwort dafür behält man sich geheim und trägt als den bis zur ersten gefunden Linie, Streifen und so weiter ab, bis zum Kopfstand an. In dem Augenblick existiert Münze, das heißt, ich habe Geld erzeugt. Wenn ich jetzt irgendjemandem sage, ich möchte dir etwas geben, dann reiche ich ihm den verschlüsselten Wert rüber und sage, damit möchte ich bezahlen. Worauf der hingeht und im Blockfall nachguckt, das hat diese Münze für eine Geschichte. Gegen wen habe ich jetzt Forderungen, dadurch, dass ich es nehme? Und damit, das ist auch sehr witzig, in dem Moment, wo ich Forderungen gegen jemanden habe, habe ich kein Geld. Jedenfalls im rechtlichen Sinne. Im rechtlichen Sinne befinde ich mich jetzt im Bereich des sogenannten Schuldverschreibung und liegt im Wechselgesetz, das heißt, ich brauche keine Banklizenz. Hat interessante Folgen, das heißt, ich darf das einfach. Weil ich darf eine Schuldverschreibung ausstellen. Und man darf auch eine Schuldverschreibung handeln, um darauf irgendwelche Bankgebühren zu bezahlen. Das ist alles vollkommen legal. Was eigentlich denke, tut, was mir nicht gefällt. Das heißt, der Empfänger, der zugehörige Empfänger, prüft, ob die Münze denn so stimmen könnte, ob ihm die Geschichte gefällt und ob ich diese Münze haben will. Wenn er sagt, ja, ich will diese Münze haben, dann verrate ihm das Passwort und habe bezahlt. Jetzt besteht das Problem, dass zwei Leute das Passwort kennen und einer ganz schnell seine eigene Zeit ist. Und das geht dadurch, dass er hingeht und sagt, okay, ich trage diese Münzgenerierung an einen verschlüsselten Streifen neu, habe ein neues Passwort, trage das alte Passwort, die alte Münze und die neue Münze ein, und dann bin ich fertig. Mit dem entsprechenden Eintrag drin, das war's. Von dem Augenblick, wo ich diesen Eintrag gemacht habe, ist das Geld mir. Dann kann ich auch liegen. Das Risiko, was dabei entsteht, ist dasselbe Risiko, was man sonst auch überall hat, dass man nämlich in den Laden geht, Geld auf den Tisch legt, sage ich mir das da haben, der sich das Geld nimmt und sagt, hier raus. Das Risiko kriegt man nicht raus, das ist also ein zwischenmenschliches Risiko, das kann man nicht von sich beseitigen. Also niemand ist davor gefeit, in einem Laden im Laden zu gefallen zu werden. Dasselbe Spiel, und zwar exakt dasselbe Spiel, das sieht man ja, es passiert, wenn ein Münzer das dem anderen weitergibt. Das heißt, eine Münze bekommt im Laufe der Zeit eine immer komplizierte Geschichte. Dann irgendwann stellt sich heraus, dass diese Münze nicht mehr ausgehbar ist, weil die Geschichte ist zu kompliziert, dass es niemand mehr akzeptieren kann. Und dann tritt man gegenüber dem ursprünglichen Issuer auf und sagt, ja, ich krieg Geld wieder. Und dann kommt der entsprechende Eintrag Geld. Es geht aber noch was ganz anderes damit. Etwas, was im Netz immer mehr gefordert und gewünscht wird, sind sogenannte Micropayments. Das heißt, ich sage es typischer Fall, wo der Verband der phonografischen Industrie, habe ich das in der Zwischenzeit kann ich das Wort aussprechen. Letzte Woche war ich der Verband der phonografischen Industrie, wo wir ein bisschen über ganz im Text verstehen. Aber im Endeffekt ist es schon mal dasselbe. Die Idee, die hier dahinter steht, ist, dass man sagen kann, ich möchte zum Beispiel irgendeine Musikdatei anhören, Probehören, einhören, nach dem Motto, ich habe hier 20 Sekunden Probehören, ich habe dort 30 Sekunden Probehören, und wenn ich genug Probehören habe, dann bitte Datei auf Kappe. Dafür macht man Micropayments, für jede Sekunde wird bezahlt. Wenn ich eben die komplette Datei Probe gehört habe oder das komplette Lied, dann habe ich eben auch das komplette Lied bezahlt, wenn ich es auf der Platte habe. Interessiert mich überhaupt nicht, ob ich da Probe höre. Wenn ich natürlich vergesse abzuspeichern, habe ich Geld verloren. Aber das ist eine andere Geschichte. dasselbe kann man machen, wenn man Webseiten liest, das heißt, man kann komplette Bücher und ähnliche Dinge ins Netz stellen und kann sagen, ihr könnt es hier lesen und für jede Seite, die ihr umblättert und wahrnehmt, habt ihr eben die entsprechenden Teile des Buches bezahlt. Wenn ich zum Beispiel das Buch von Creed Mathematics vor, das irgendwo im Datenpreis bei $70 liegt und im Seitenumfang bei 2000 Seiten hat, das heißt, der Seitenpreis ist wirklich bezahlbar, wenn man sich nicht alle gleichzeitig interessiert. Ist auch schneller nachgeschlagen, als das Ding bestellt. Was gemacht wird, ist, das Passwort und, die aktuelle Münze zu nehmen und sagen wir mal, bei Computer Mathematics 2500 Mal zu hashen. Hashen. Immer wieder neue Prüfsummen. In dem Augenblick ist das Geld in 2500 Stücke zerlegt worden. Der Empfänger bekommt den letzten Hash, mit dem kann nichts anfangen. Das ist irgendein Wert, kommt sonst was schon. Also veröffentlicht er diesen letzten Hash mit einem Passwort und schüttet nochmal den Logfile. In dem Augenblick ist derjenige, der ihm den Hash gegeben hat, nicht mehr in der Lage, das Geld auszugeben. Das ist ein Loch dafür. Das nächste ist, da muss ich jetzt halt so einen Verein drauf halten, wenn ich irgendwas schaue. Das nächste ist, er sendet ihm rückwärts die einzelnen Hashwerte. Jetzt kann der Händler also niemals prüfen. Er kriegt das den Hashwert 2499. Prüft, wenn ich den Hash komme, ich gucke auf den Wert, den ich schon kenne. Ich kriege den 2098. Hash den 2499 kommt und so weiter und so fort. In dem Augenblick, wo ich ihm den letzten Hashwert schicke, steht das Passwort passwortlich drin. Das heißt, ich brauche gar nichts weiter machen, habe alle Informationen drin. Wenn ich nicht alles ausgegeben habe, dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich den Log aufhebe, der irgendwo reingelegt hat. Das heißt, wenn ich meine Münze wenigstens teilbar benutzen kann. Und gehe hin und sage, gut, ich teile die Münze in dem Betrag, den du jetzt wirklich bekommst. Und in dem Betrag, der mir noch übrig bleibt, dann schicke ich den anderen mal rüber und damit geht der Händler das Log drauf. Er kann es auch gar nicht anders tun. Das Ganze sieht dann jetzt im Ablauf mal so aus. Oben ist eine Münze, die erzeugt wird. Es wird gleichzeitig bekannt gegeben, dass ich diesen Hashwert auch einpacken kann, indem ich das auch mit veröffentliche, eine neue Münze erzeuge und dafür den entsprechenden Hashwert veröffentliche und die habe ich einfach durch fünfmalige Hashwert erzeugt. Der Händler kann sich nicht hinstellen und sagen, will ich nehmen, will ich nicht nehmen. Wenn er es nehmen will, trägt er Log ein. Das sehe ich dann. Unbesetzt. Das ist nicht, was zu weit gerade gewesen. Er sagt mir, dass er das nehmen will und jetzt kann ich einfach für jeden Datenbetrag, den ich haben möchte von ihm, einen Hashwert immer weiter nach oben schicken. Wenn ich am Ende bin, ist alles erledigt. Jetzt füllen wir wieder drin auf. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, das war's. Der Händler legt jetzt sein Log wieder rein und sagt, okay, wir brechen ihn ab. Für zwei Wochen weiter. Und dann erfolgt die entsprechende Teilung und Übertragung der klassischen Schrift. Es ist notwendig für dieses Protokoll online zu sein, es ist nicht notwendig während des Micropayments online zu sein. Das ist ein Unterschied, das heißt, das Micropayment kann einfach so stattfinden. Das sorgt unter anderem dafür, dass man also selbst wenn man online ist, also wirklich nur noch die Datenverbindung zum entsprechenden Händler hat, weil der Einpack im Logfile ist eben ein bisschen kostenverbunden. Man kann ungefähr rechnen, wie kommen zwei Fälle. Einpack sind die entsprechenden Kosten für Restbetreiber, für alles, was man eben so machen muss, um da rein viel Kosten zu bekommen. Der Nachteil dabei ist, diese Art der Implementation war mit M1 direkt. Es gibt Aussagen oder Grundfragen zu dem Thema, die irgendwie darauf hinauslaufen, als wenn sie nicht mehr als 40 Millionen Nutzer pro Tag machen, ist das relativ kostet. Das sind 0,1% der Inflationsrate. sind einfach größere Punkte, die man nicht mehr beantworten kann. Das ist hochtrivial zu implementieren, deswegen bei mir auf dem FTP sogar mal kurz gucken, warum die das genau tun. Aber es ist eben noch nicht so richtig implementiert, dass man jemanden freisetzen kann und sagen, ach, okay. Gut, und ich sehe, dass ich jetzt noch wenige Minuten habe, also nach vor der Hoch habe ich mich jetzt gerichtet, die ist 59. Und ich denke, dass wir jetzt noch.
Bank stehen muss. Weil ein Klaus Schulze aus Unterschmuldorf kenne ich nicht. Von dem werde ich kein Geld nehmen, auch wenn es mir angeboten wird. Also das etablierte Haus, dem ich vertraue, ist dann ja doch die Bank in dem Sinne.
Das ist die Frage. Es gibt Leute, die nehmen sowas an, weil sie wissen, dass es weitergeht. Ich versuche mal einen weiteren Dummen zu finden.
Wenn ich diesen Dummen aber nicht finde, was mache ich denn damit? Jetzt muss ich diesen Typen
versuchen. Das ist Risiko, also, aber das ist eine technische Antwort. Die Frage ist, wie sowas dann wirklich umgesetzt wird. Also wenn sich Institutionen dahinter stellen, dann passiert Folgendes. Ich habe noch ein Beispiel mit einem Inkassosystem. Man kann das ganze System mit dem Inkassosystem aufziehen. Das heißt, jemand meldet sich an, bekommt eine Unterschrift von seiner Bank, dass er damit elektronisches Geld erzeugen kann. Oder von irgendeinem anderen Kassenbüro, die im Prinzip dafür haften, dass sich das Geld einfallen. Und auf die Art und Weise kann man also auch mit normalen Personen arbeiten. Also die Leute können das Geld selbst erzeugen, haften auch dann im Prinzip persönlich dafür, aber es steht noch jemand dahinter, den man also auch nachvollziehen kann, aufgrund der Zertifikate, die er hat, dass man sagen kann, okay, es gibt hier und die Bank, wenn ich mich an die Bank wende, dann nimmt ihm die Bank das Geld schon weg. Habe ich immer noch das Risiko, dass er den Weg gewechselt hat. Das Ganze löst sich dann in der Versicherung.
Ja, das ist dann wieder die Frage der langen Umlaufzeiten. Ne? Also wenn wir es vor 2 Jahren zertifiziert haben, dass das Geld da war und ich will das nach 2 Jahren einlösen, dann sagt die Bank, der ist schon lange kein Kunde mehr bei uns.
Das ist ein Versicherungsproblem. Also solche Sachen müsste man wirklich nur unter Versicherung. Das ist genau dasselbe Problem wie bei allen anderen elektronischen Verfahren. Es wird das Risiko abgeschätzt, wie teuer ist, bis das Verfahren einzusetzen, wie hoch ist der Betrugsfall, wie hoch ist der Verlustfall, der dabei eintreten kann und so viel Kosten und Gebühren. Noch ein bisschen drauf, also man nimmt sich die Grundgebühr von irgendwas, was man hier erleben. Wenn man sich die Grundgebühr anguckt von Kreditkarten, dann kann man egal was die erzählen, abschätzen, wie hoch die Verluste sind. Die liegen ungefähr bei 60-70% von dem Design. Das ist ein Fashion-Risiko dabei. Das sind in Deutschland 250 Milliarden Thema jährlich. Und dann dürfen die sich ruhig hinstellen und sagen, dass sie in Deutschland einen jährlichen Verlust von irgendwas bei 5 Millionen. Wegen des bösen Internets hätten sie jetzt also exorbitant hohe Verluste, das können wir nicht erzählen, weil damit werden die Kunden schon die Hand zu decken.
Ja, du hast jetzt nicht sehr viel gesagt, es gibt ein zusammengesetztes München, wo als unterschiedliche Herausgeber sind. Ja. Jetzt könnten ja unterschiedlichen Risikoklassen zugehören, das würde ja dann bedeuten, dass ein Token ja einen unspezifizierten Wert einem anderen Token entspricht, sondern es hängt von dem Risiko auch was drin steckt.
In dem Augenblick muss ich die Münze in einen bestimmten Teil zerlegen lassen, durch den Münzhocker. Jetzt wird ja nicht relativ meine Münze anbieten und bei der Zerlegung angeben. In jeder Zerlegung drin, wie die Münzen zugeordnet sind, schuldmäßig. Das heißt, wenn ich eine Münzzerlegung mache, kann ich auch eine Schuldzerlegung machen und dann sagen, okay, ich nehme beispielsweise einen Oberzocker raus. Und haben eine Restmünze, die unter Sommerpreis kann die dann mal.
Ich meine, da steht es ja die Frage nach dem Kosten. Ich meine, also das Geld, das wir jetzt verwenden, das ist ja bestimmt angenehm, weil wir wohl so ein Raum vertrauen, dass sich der Sparbank sozusagen die Geldwert sichern.
Ja, gut, das ist halt so ein Handelsweise, aber im Prinzip ist das so.
Ja, aber ich meine, wenn Sie die Frage nicht vorstellen,
gut, also über Markenkraftfragen mache ich mir keine Gedanken, wie das geht. Das hat die Jahre gewöhnt, also gibt es Geschäftsführer von Form und so weiter. Oder Vorstellungen von Banken, das hat kein Lehrer mehr, die Lehrer auch dabei. Ich kann nicht mehr für den Grund sagen. Ich habe keine Patentrezept, das sind alle einfach Probleme, die in dem Bereich sind. Das will ich auch gar nicht. Ich kann nur sagen, das ist eine Möglichkeit. Deswegen ist es ja auch bei dir nicht gespannt, wenn du das ist ein hohes Spiel. Ich hatte eine Frage. Ja, solche Fragen sind auch nach Forschung gekommen. Also es ist so, dass das Finanzministerium durchaus ein Interesse daran hat, die Anonymität aus dem Protokoll rauszubekommen. Das ist aber nicht mal gerade nicht mein Problem, das ist deren Problem, die ihre Nachforschung machen. Ja, neue Technik, neue Mittel, sollte sich wahrscheinlich einfallen lassen, wenn sie rauskriegen wollen, das ist sehr gut von mir. Also wer da gerade Geld für gemacht oder sowas ist. Aber man kann nicht die Aufgaben der staatlichen Kontrolle über Geldwege in den Taschen lösen, also zu gießen, was man sieht. Man muss es sich selber verhindern. Das auch gerade zu sagen.
Es ist auch dann so, dass die Einheit, die man für die Kaufkraft nimmt, sagen wir jetzt mal die Werteinheit Mark zum Beispiel, dann nicht mehr zum Bemessen der Kaufkraft einer solchen Schuldverschreibung dienen kann. Ne?
Weil das ist korrekt. Also es kann also durchaus sein, dass ich die Münze unter Wert weitergeben muss, weil die Münze schlecht ausstelle.
Das ist dann wirklich ein Fall.
Das ist Kapitalismus im Balkon.
Alles klar.
Ich komme nochmal auf diesen langen Umlauf zurück des Geldes. Was passiert denn, wenn jetzt in der Zwischenzeit der Verschlüsselungsalgorithmus geknackt werden kann?
Schlecht,
ich kann einen anderen nehmen. Ich habe die Antwort jetzt selbst nicht verstanden.
Ich kann einen anderen nehmen. Also der Verschlüsselungsalgorithmus ist egal, den kann man jederzeit wechseln. Also wenn Sie Anzeichen dafür ergeben, dass ein Verschlüsselungsalgorithmus schlecht ist, oder dass in einem bestimmten Bereich Missbrauch auftritt, der anders nicht zu erklären ist, dann wird eben der Algorithmus gewechselt. Da steht im System nicht fest drin.
Na, mir geht es um das Geld, das noch im Umlauf ist. Habe ich dann die Möglichkeit,
die Leute könnten das Geld gegen sich selbst wechseln. Das heißt, sie erzeugen eine neue Münze mit neuem Algorithmus, veröffentlichen allen, also, und das sieht dann so aus, als hätten sie die Münze weitergegeben. An sich selbst. Aber das ist System vollständig anonym, das weiß man das nicht. Also ich stelle mir das so vor, als besser gesagt, ich habe da mal rumgespielt. Bei der Erzeugung einer Münze wird automatisch ein beliebig oft einstellbarer Wechselvorgang gemacht. Das heißt, die Münze wird in Teile zerlegt, so hervorragend. Ich fange also heute an, Münzen zu erzeugen, weil ich dann eh, solange ich sie selber habe, kriege ich kein Risiko ein. Erzeuge also Sachen, die man vorhat, von 400 Mark. Und der wird eben jeden Tag, wenn ich meinen üblichen Wüsten-People mache, gleich mitgemacht, dann wird eben ein bisschen hin und her gespielt und so getan, als würde ich mit dem Geld arbeiten. Damit weiß keiner mehr, dass das Originalgeld von mir ist. Das heißt, man räumt jeden Tag seinen Poker nicht um.
Man muss ja mal nachziehen.
Sie sehen, also auf die Art und Weise hat jedes Geldstück, was man hat, jeden Tag eine Transaktion gemacht. Und damit ist auch wieder Kreditreform interessant. Ich wollte noch reden.
Das sieht also das rechtliche Relevanz aus. Schreibt jetzt aus dem EGB-Gutschein und nach dem Seglerpunktgesetz.
Vergessen wir das Seglerpunktgesetz, ohne mich sprechen.
Ja,
das ist gut.
Ja, wie sieht das mit rechtlicher Relevanz aus? Kann ich da vom Gericht ziehen?
Ja, das ist eine normale Schlussverschaltung und wir überlegen den entsprechenden Wechselgesetzen. Kann man ganz normal
überlegen. Ja, also gut durchschnittlich. Ich muss ja im Prinzip der Unterschrift verfolgen, die da heute
ja, korrekt und männlich. Also üblicherweise wird das, könnte das so aussehen, dass man einfach die übliche Rechtsschutzversicherung machen kann. Und das ist ein normaler Zivilprozess, den man da ganz normal führen kann.
Müsste man sich dann die Münze dann im Original von den Reporten tauschen lassen?
Wir hören alles, was man
da. Ist das eine Funktionswaffe?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage.
Ich denke jetzt mal die Situation in einem Laden vor, Händler, Kunde, der sozusagen Schuldverschreibung hat also in dem Moment stattgefunden, wenn der Eintrag des Händlers in das
Ebene. Schuldverschreibung wird bei der Zeugenrechtsnutze stattgefunden. Erfolgt bei der Erzeugung der Münze.
Aber der Händler muss ja sozusagen an irgendeinem Punkt Geld machen, okay, in dem Moment gehört mir sozusagen
das Geld. Wenn ich den Eintrag im Logfile macht, das ist das alte Passwort gewesen und das ist das neue Verschlüssel.
Das heißt, ich brauche den Münzen aus dem Aspekt warten lassen,
wenn ich den Eintrag
habe. Das Logfile ist gewaltreich.
Genau. Das heißt, wenn ein großer Supermarkt oder so wird, dann wird man das ein wenig anders lösen, dann wird man also gut. Sachen zusammensammeln und die dann immer losweise rübergeben und einfach sagen, okay, wenn da ein Missbrauch von einem Kursbruch von 1-2% ist, das liegt im Unternehmen. Ja,
gut, dann
würde
ich sagen, wir sind schon